Ein ganz, ganz herzliches Willkommen auch von meiner Seite aus. Schön, dass ihr da seid. Wir haben schon gespürt, wie lebendig der Gottesdienst ist. Wir haben das nicht geplant, wir sind immer sehr spontan. Das ist Leben, das ist gut so. Und möchte für alle Gäste erwähnen, wie Alex schon gesagt hat, mein Name ist Peter Schädler. Ich bin verheiratet mit Susanne, die gerade das Glas umgestoßen hat. Wir haben zusammen drei erwachsene Kinder im Alter von 22, 25 und 33 Jahren. Und ab und zu darf ich einfach hier stehen, um etwas zu teilen. Man hört dann so oft, ja, wir hören jetzt die Predigt von, aber eigentlich geht es darum, etwas, was ich auf dem Herzen habe, was mich bewegt, mit euch zu teilen. Und möchte euch zu Beginn in eine Geschichte hineinführen, die mit Weihnachten zu tun hat. Das würde man auf den ersten Blick gar nicht glauben, aber diese Geschichte hat stattgefunden am 6. Juni 1944 in der Normandie. Es dämmert bereits in der Ferne, wir sehen, der Morgen bricht an und da taucht sie auf. Die größte Schiffsarmada, die die Welt je gesehen hat. 170.000 alliierte Soldaten auf 6.000 Schiffen machen sich an diesem Morgen bereit, den Strand der Normandie zu erstürmen. Das Ziel? Die Befreiung Europas vom Hitlerregime. Und dann sehen wir, wie diese Landung stattfindet am 6. Juni. Ein extrem heftiger Kampf entbrennt um diese paar Quadratmeter Strand. Tausende Alliierte sterben an diesem Morgen im Kugelhagel der deutschen Wehrmacht. Und es wird also ein extrem hoher Blutzoll bezahlt, um ein paar Quadratmeter Strand zu erobern. Und rein äußerlich betrachtet hat sich am Abend des 6. Juni 1944 gar nicht viel verändert. Noch immer ist fast ganz Europa vom Hitlerregime besetzt. Aber es gibt ein kleines Stückchen Land. Es gibt ein paar Quadratmeter Strand, das sich nun nicht mehr unter der Herrschaft des Feindes befindet. In Wahrheit hat sich alles verändert an diesem 6. Juni 1944. Die alliierten Truppen haben eine Art Keil in dieses besetzte Land geschlagen. Sie haben eine kleine Öffnung, einen Zugang, einen Spalt hineingetrieben in dieses Europa. Und dieser Spalt, diese Öffnung, das war natürlich damals noch sehr klein. Aber in Folge, Tag für Tag, Woche für Monat und so weiter, wird dieser Spalt, diese Öffnung immer größer werden. Sie werden Meter um Meter des Feindeslandes zurückerobern. Eines Tages werden sie Paris befreien, dann Frankreich, dann die anderen Länder Europas. Sie werden die Konzentrationslager überrennen. Sie werden die Gefangenen befreien. Und dann kommt der Tag des völligen Sieges. Und die Soldaten werden ihre Koffer packen und wieder nach Hause gehen. Der 6. Juni 1944 ist so etwas wie ein D-Day. Die Abkürzung für Decision Day, also man übersetzt ein Tag der Entscheidung, ein Tag, der alles, wirklich alles verändert. Und jetzt kann man sich fragen, was hat diese Geschichte mit Weihnachten zu tun? Sehr viel, weil Weihnachten ist für uns Menschen so etwas wie ein D-Day Gottes für unsere Geschichte. Denn das Erste, was der Mensch nach dem Sündenfall hört, ist eine Kriegserklärung. Gott erklärt den Krieg. Wir lesen in 1. Mose, Kapitel 3, Vers 15, ich, das heißt Gott, werde Feindschaft setzen zwischen dir, Klammer dem Bösen, und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen, und er wird dir den Kopf zermalmen. Wir sehen hier, Gott erklärt den Krieg. Er ist der Initiator dieses Krieges. Und die Frage ist, wofür kämpft Gott? Antwort: für unsere Freiheit. Für die Wiedererlangung der Herrlichkeit, die wir ursprünglich hatten. Gott deutet in 1. Mose 3,15 an, eines Tages wird er kommen, der D-Day, der Tag der Entscheidung, der Tag, an dem ich mein Reich wie einen Spalt, wie einen Keil in diese Welt hineinpressen werde. Ein Tag, an dem er kommen wird, der Schlangenzertreter, der Messias, der Christus, der Schlange den Kopf zertreten wird. Und aus dieser Hintergrundgeschichte her können wir zwei wichtige Aspekte rund um Weihnachten ableiten. Erstens einmal, wir tun gut daran, das Christuskind aus der Krippe zu befreien. Uns von diesem Klischee des Babys im Krippenkind zu verabschieden. Denn die Geburt von Jesus war ein kriegerischer Akt. Es war eine göttliche Invasion. Was sieht man schon? Die erste Reaktion, das Kind wird, versucht man umzubringen. Herodes der Große beginnt sofort zu versuchen, dieses Kind, diesen Jeschua, diesen Nazarener, diesen Mann aus Nazareth zu verfolgen, dieses Kind umzubringen. Aber diese Geburt war auch wie etwas wie ein Keil, wie ich schon erwähnt habe, den Gott begonnen hat, in diese Welt hineinzutreiben. Eine Öffnung, die er geschaffen hat zu Weihnachten. Einen Brückenkopf, den er geschlagen hat. Und wir wissen, vor 2000 Jahren war dieser Brückenkopf noch relativ klein. Rein äußerlich betrachtet hat sich in Bethlehem nicht viel verändert. Aber die Wahrheit ist, alles, wirklich alles, hat sich seit diesem Tag verändert. Weil Gott dabei ist, seit 2000 Jahren, Meter um Meter, Quadratmeter um Quadratmeter, von dieser gefallenen Schöpfung, von diesem Land, das in der Hand des Feindes liegt, zurückzuerobern. Das heißt, die Frage nach dem endgültigen Sieg ist geklärt. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis das sichtbar wird. Jetzt ist die Frage, wenn die Geburt von Jesus ein kriegerischer Akt war, welche Konsequenz sollten wir daraus ziehen? Ein Gedankenanstoß. Wie wäre es beispielsweise, wenn man zu Weihnachten weniger die Geburt feiern würde von Christus, sondern mehr seinen Sieg, wie wir bereits gehört haben, den er bereits errungen hat. Zweite Konsequenz, wenn wir nicht verstehen, das ist mir ganz wichtig, wenn wir nicht verstehen, dass der Kontext unseres Lebens ein Krieg ist, eine geistliche Auseinandersetzung, in der wir uns befinden, werden wir das, was in unserem Leben geschieht, nicht richtig verstehen und nicht richtig einordnen können. Krieg ist der Kontext deines Lebens. Oder was meinst du, woher all die Probleme kommen, mit denen du konfrontiert bist? Wir stecken ja mitten in einer Krisenzeit. Wir haben 2 Jahre Pandemie. Wir haben eine sehr hohe Inflation. Wir haben eine Energiekrise. Wir haben Krieg. Wir haben überall Spannungsfelder. Und wenn wir das mit natürlichen Augen betrachten, nehmen wir das wahr. Aber es geht darum, dass wir das geistlich einordnen, dass wir das geistlich betrachten. Denn letztlich sind das alles Auswirkungen dieses Krieges, dieses Konfliktes zwischen Licht und Finsternis, Gut und Böse, das wir erleben. Und in diesem Spannungsfeld dieses Kampfes, in dem wir uns befinden, spricht der Prophet Sacharja folgende Worte: Siehe, dein König kommt. Das ist die eigentliche Kernaussage von Weihnachten. Ich finde das so spannend, möchte euch ermutigen, mal dieses alttestamentliche Buch Sacharja zu lesen. Es gibt einen fantastischen Überblick über das erste und zweite Kommen von Christus. So viele Details über das erste Kommen von Jesus, dann über Israel, aber auch dann über sein zweites Kommen. Und möchte mit euch einige Aspekte vom Buch Sacharja mit euch teilen, einige Aspekte von Weihnachten betrachten, die wir vielleicht nicht so oft hören. Man könnte sagen, die etwas andere Weihnachtsgeschichte heute Morgen. Siehe, dein König kommt. Wir haben das alle erlebt, die Weihnachtsbescherung ist wieder mal Geschichte, alle Jahre wieder, die Geschäfte geschlossen, die hektischen Einkaufstouren vorbei, das stille Nachtlied verstummt, die Kerzen auf den Adventkränzen und Christbäumen verloschen, die Geschenke ausgepackt und die Papiercontainer quellen über vor lauter Verpackungspapier. Und alle Jahre im Dezember, merkt das mir persönlich auch, werde ich mit der bohrenden Frage konfrontiert, ja, was soll ich den Menschen schenken, die mir am Herzen sind, meiner Familie, meinen Kindern. Aber vielleicht könnte man auch an dieser Stelle mal die Frage andersrum stellen, was würde Jesus zu Weihnachten kaufen? What would Jesus buy? Das ist eine interessante Frage. Gibt es eine klare Antwort vom Wort Gottes her? Jesus würde was kaufen. Natürlich würde Jesus was kaufen. Menschen. Jesus kauft Menschen. Wie kann ich das behaupten? 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 18, schreibt er, ihr seid freigekauft worden. Und das Wort für Freikaufen, Lytrosis, das hier im Text steht, meint Bezahlung eines Lösegeldes für dich. Du, wir, die wir heute Morgen hier sind oder online den Gottesdienst verfolgen, jemand hat Lösegeld für dich bezahlt. Nicht 100 Euro, nicht 100.000, nicht 1 Million, sondern einen Preis, den niemand bezahlen kann. Petrus fährt fort im Text, freigekauft durch das Blut des Nazareners. Jesus würde zu Weihnachten Menschen kaufen, freikaufen, indem er sie erlöst von der Macht des Bösen. Aber er würde uns auch etwas schenken. Er würde uns ein Geschenk machen. Wisst ihr was? Sein Leben. Seine Vergangenheit, seine Gegenwart, seine Zukunft, seine Herrlichkeit. Einfach alles würde er uns schenken. Und wie wäre es deshalb, wenn du Jesus zu Weihnachten ein Geschenk machen würdest? Was könnte das wohl sein? Es gibt nur ein einziges sinnvolles Geschenk, das du ihm machen kannst, nämlich du. Du selbst. Ich meine, dein Versagen, deine Schuld, dein Unvermögen, deine Lasten, deine Sorgen, aber auch deine Träume, deine Vorstellungen, wie das Leben funktionieren sollte, deine Erwartungen an die Zukunft. Einfach alles. Gib ihm einfach alles. Gib ihm dich. Eine Frage kennt euch zum Teil gar nicht. Frage euch mal einfach in diese Runde hinein. Hast du Jesus dieses Geschenk schon gemacht? Und wenn du schon länger überzeugter Christ bist, dann stellt Weihnachten auch eine leise Anfrage an uns, nämlich wie es mit unserer persönlichen Beziehung zu diesem Nazarener steht. Ich möchte euch dazu eine Geschichte erzählen von einer Begebenheit, die vor ungefähr 25 Jahren in meinem Leben stattgefunden hat. Da habe ich einen Mann kennengelernt, Detmar Scheunemann, hat mehrere Bücher geschrieben, eines davon, wo Gottes Feuer brennt. Und Scheunemann war in den 60er und 70er Jahren Missionar in Indonesien und er war Zeitzeuge einer großen Erweckung. Es kamen hunderttausende Menschen zum Glauben an Jesus Christus. Es gab Zeichen und Wunder, wie damals in der Apostelgeschichte. Und er hat damals mir erzählt, dass diese Erweckung unabhängig und ohne die bestehenden christlichen Gemeinden stattgefunden hat. Man kann sagen, an den Gemeinden vorbei. Wisst ihr warum? Weil die Christen den Kontakt zu dem verloren hatten, was Jesus eigentlich tun wollte. Und nach einem Vierteljahrhundert hält diese Begebenheit, dieses Gespräch immer noch nach, weil ich gespürt habe damals, wie auch heute noch, ich möchte den Kontakt nicht zu Christus verlieren, zu dem, was er in meinem Leben vorhat. Ich möchte gehen, wenn er sagt, gehe. Ich möchte hören, wenn er sagt, höre. Ich möchte warten, wenn er sagt, warte. Damit bin ich in meinem Kernsatz für den heutigen Morgen. Weihnachten ist weder ein Tag noch eine Jahreszeit. Es ist eine geistliche Ausrichtung, die danach trachtet, Christus im Zentrum des Lebens zu bewahren. Christus im Zentrum des Lebens zu bewahren. So oft merke ich, wie schnell es geht, im Lärm dieser Welt ihn aus den Augen zu verlieren, den Blickkontakt zu meinem Herrn zu verlieren. Und wo ich wieder mich entscheiden muss, ihn in die Mitte meines Lebens zu ziehen, in den Mittelpunkt meines Lebens zu rücken, ihn zum höchsten und zentralen Anliegen in meinem ganz praktischen Alltagsleben zu machen. Alles daran zu setzen, wie Alex gesagt hat, ihn zu erkennen und nötigenfalls auch wieder mal mein Leben zu entrümpeln, zu entschleunigen. Ich weiß nicht, was das für dich heute Morgen bedeutet. Decision Day, D-Day, Tag der Entscheidung. Ich habe gesagt, es ist so, als ob Gott vor 2000 Jahren eine Art Keil in diese Welt hineingetrieben hat. Das erzeugt natürlich Spannung. Die Bibel, vor allem Johannes in seinem Evangelium und in seinen Briefen, benutzt sehr oft den Begriff Licht. Licht und Finsternis sind zwei große, wichtige Themen. Und wo Johannes betont, dass Gott angefangen hat mit der Geburt von Jesus, einen Lichtstrahl in diese Welt hineinzutreiben. Wir lesen in Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 5, das Licht, Klammer Christus, scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Das Wort für erfassen, katalambano, bedeutet eigentlich packen, überwältigen. Das heißt, das Licht, das von Christus ausgeht, kann man nicht überwältigen. Es ist unauslöschbar. Und es ist gut, wenn wir uns mal an dieser Stelle verinnerlichen, dass wenn wir Christen sind, dass wir eigentlich Überläufer sind. Wir sind Deserteure. Wir haben die Fronten gewechselt. Oder um es mit den Worten von Paulus auszudrücken, errettet aus dem Machtbereich der Finsternis, hineinversetzt in das Reich des Sohnes seines Lichtes, Klammer Kolosser 1,13. Also, an Christus glauben ist mehr als nur seine Meinung zu ändern. Es ist ein dramatischer Wechsel, der stattgefunden hat. Hineingesetzt in das Licht. Und deshalb kann Jesus auch sagen, ihr seid das Licht der Welt. Bleiben wir hier 2-3 Minuten stehen. Entscheidend ist, was Jesus eben nicht sagt. Jesus sagt nicht, nach 5 Bibelkursen oder wenn du dich mal im Glauben bewährt hast, nach irgendeiner Zeit und dann irgendwann einmal geistlich reif genug bist, bist du Licht der Welt. Nein, er sagt, du bist das Licht der Welt. Ich finde das immer so spannend, dann auch in Gesprächen festzustellen, natürlich würden die meisten Christen sagen, stimmt, Jesus ist das Licht der Welt. Aber mal ehrlich, ihr, die ihr heute Morgen hier seid oder das den Gottesdienst über Zoom verfolgt, wer von euch kann mit vollster Überzeugung sagen, ich bin das Licht der Welt? Ja, aber nicht viele, oder? Ich habe vor kurzem die gleiche Frage gestellt, vor 14 Tagen in einer anderen Gemeinde. Dann hat jemand gerufen, ich bin halt so ein kleines Licht. Ganz, ganz typisch. Ist es nicht so, dass wir diese Aussage relativieren, indem wir sagen, ich bin so schwach, ich habe Fehler, bin noch im Prozess der Veränderung. Vielleicht möchten wir auch nicht anmaßend wirken. Oder wir denken bei diesem Satz, ihr seid das Licht der Welt, an bestimmte bedeutungsvolle Christen, modernes Wort Influencer, die Einfluss haben, Menschen für Christus erreichen oder populär sind. Aber wer bin ich schon? Und wisst ihr, was wir dann machen? Die beginnen uns innerlich zu verzwergeln und sind entmutigt. Ach, du bist so ein kleines Licht. Und was sagt Jesus? Du bist das Licht der Welt. Wieso kann er das so sagen? Weil die Quelle des Lichtes bei allen überzeugten Christen die gleiche ist, nämlich er selbst. Und das Geheimnis des Lichtes lautet, Licht wird man nicht, sondern ist man. Nimm das mit, lass es auf dich wirken. Licht wird man nicht, sondern ist man. Manche Christen jammern manchmal oder beschweren sich, ja, es wird alles immer dunkler und schwieriger in der Welt. Und das stimmt auch. Wir, so glaube ich, befinden uns bereits in einer Übergangsphase von einer postchristlichen zu einer antichristlichen Welt. Aber wir sind dazu berufen, in der Dunkelheit zu leuchten, weil der Kontrast dann stärker ist in der Dunkelheit. Christen sind Menschen, die die Dunkelheit in Unruhe versetzen. Halleluja. Und ich habe lange darüber nachgedacht, was das bedeutet. Und ich habe dann gemerkt, wie schnell ich wieder beim Tun bin. Was muss ich tun, damit ich Licht bin in der Finsternis? Aber es beginnt mit dem Sein. Und dann kommt das Tun. Ich habe lange darüber nachgedacht, was heißt das ganz konkret? Und vielleicht nimm diesen einen Satz mit und denk darüber nach. Die Dunkelheit in Unruhe versetzen ist das Sichtbarwerden der lebensschaffenden Gegenwart Gottes. Wow. Weiß nicht, was das auslöst, aber bei mir löst das aus. Ja, Jesus, was kann ich tun? Wo muss ich vielleicht mein Leben entrümpeln, dass du noch mehr durch mein Leben hindurch schimmern kannst? Und sei es noch so sanft und noch so leise. Dass du noch mehr Raum gewinnen kannst, sodass dein Licht durch meine Schwachheit hindurch scheint und hindurch schimmert. Und dann wird die Finsternis zurückgedrängt. Christen sind Menschen, die die Dunkelheit in Unruhe versetzen. Aber auch jedes Mal, wenn du einer Sünde widerstehst, das Evangelium weiter sagst, wie Alex erwähnt hat, Zeit und Energie für die Sache Gottes einsetzt oder ganz einfach jemanden praktisch im Namen von Christus hilfst, wird die Finsternis ein Stück weit zurückgedrängt. Das Licht scheint ein wenig heller. Es war der 7. Januar 2018, ich habe schon erwähnt, möchte mein Herz mit euch teilen, da stand ich auch hier und sprach über das Thema Seid wachsam. Und der letzte Satz hat was ausgelöst. Damals sagte ich, ich habe einen Eindruck von Christus bekommen, den ich mit euch teilen möchte. Ich sagte, die Zeit ist um. Hinterher kam einige Gottesdienstbesucher auf mich zu und haben gesagt, Peter, wieso kannst du sowas absolut so behaupten? Und ich habe gespürt, das hat was gemacht. Es war wie Sand im Getriebe, als ob man Sand ausstreut. Damals, 2018, da war die Welt noch friedlich, normal, keine Pandemie, keine Kriege, keine Herausforderungen, einfach. Und die Frage ist natürlich jetzt auch, hat sich in den letzten fast 5 Jahren sehr viel verändert und die Frage ist, quo vadis terra? Wohin bewegst du dich, Erde? Und ich möchte, weiß nicht, ob ich recht habe, aber wenn ich das Wort Gottes richtig verstehe und wenn mein Eindruck richtig ist, glaube ich, dass wir uns auf 2 Szenarien einstellen sollten im kommenden Jahr. So. Von der Schwelle zum neuen Jahr. Das erste ist zunehmendes Chaos und das zweite ist Herrlichkeit. Herrlichkeit. Wir haben das gespürt, auch in dem, was Alex erlebt hat in Augsburg, wir haben noch nicht ausgetauscht. Herrlichkeit ist ein Schlüsselwort für das kommende Jahr. Es wird einen großen Showdown geben, das stimmt, das wissen wir von Jesus in Matthäus 24, wissen das vom Buch der Offenbarung. Einen Showdown zwischen Licht und Finsternis. Und für einen kurzen Moment werden wir den Eindruck haben, die Finsternis gewinnt. Aber wir wissen vom Wort Gottes her, dem ist nicht so. Der Sieg steht fest. Aber wo ich in meinem Herzen spüre, wonach ich mich ausstrecken möchte, ist eine Manifestation seiner Herrlichkeit. Wenn ich Joel 3 richtig verstehe, und ich glaube, dass diese Aussage noch nicht erfüllt ist, wird es eine letzte große, gewaltige Bewegung des Geistes Gottes geben. Und ich sehe diesen Raum vor meinen inneren Augen gefüllt mit Menschen, die herkommen werden, um in einer geistlichen Arche Zuflucht zu suchen. Werden wir dafür bereit sein? Ich möchte enden mit einer Geschichte, die stattgefunden hat, und möchte zugleich mit dieser Geschichte, an der Eingangsgeschichte, nochmal anknüpfen. Es ist das Jahr 1945, also ungefähr nicht ganz ein Jahr, nachdem die Alliierten in der Normandie gelandet sind. Schauplatz, jüdisches Ghetto. Jakob lebt im jüdischen Ghetto und die Atmosphäre ist absolut verzweifelnd. Jeden Tag noch verhungern Menschen, Menschen brutal behandelt. Sie werden in die Vernichtungslager der Nazis abgeführt. Selbstmorde sind an der Tagesordnung. Und eines Tages schnappt Jakob eine Radiomeldung auf, dass die Rote Armee nur noch 30 Kilometer vom Ghetto entfernt sei. Das heißt, die Rettung ist nahe. Jakob rennt zu seinem Freund Mischa, vertraut ihm die Nachricht an. Der kann es natürlich nicht für sich behalten. Erzählt das überall herum und auf einmal sind die Ghettobewohner wie elektrisiert, wie verwandelt. Mischa macht seiner Freundin einen Heiratsantrag. Die Selbstmordrate sinkt schlagartig auf null. Hoffnung, Hoffnung beflügelt die Menschen. Hoffnung breitet sich aus. Zukunftspläne werden geschmiedet. Mit diesen Worten beginnt die Geschichte Jakob der Lügner von Jurek Becker. Und diese Geschichte hat auch wie die Eingangsgeschichte einen weihnachtlichen Charakter. Siehe, dein König kommt. Blickt nicht nur zurück auf das erste Kommen von Christus, blickt auch auf das zweite Kommen von Christus aus. Weil zum ersten Mal kam er in Niedrigkeit, das heißt nur ein Teil dieser Aussage ist erfüllt. Und beim zweiten Mal wird er kommen als Herr der Herrn, als König der Könige, um sein Friedensreich in dieser Welt zu errichten. Dann wird das Böse endgültig besiegt sein. Alle menschlichen, geistigen und geistlichen Konzentrationslager werden überrannt, die Gefangenen und die Gebundenen befreit. Hoffnung wird sich dann ausbreiten. Hoffnung gegen alle Resignation. Ich weiß nicht, was das kommende Jahr alles mit sich bringen wird an Herausforderungen. Aber eines weiß ich ganz sicher, Jesus ist größer. Amen. Er ist größer, auch in deinem Leben. Jesus ist größer. Und in diesem Sinne können wir mutig und zuversichtlich in das kommende Jahr gehen und Weihnachten feiern. Nicht nur am 24., nicht nur am 25., sondern morgen, übermorgen, überübermorgen und morgen wieder. Denn Weihnachten ist ja, wie wir gehört haben, weder ein Tag noch eine Jahreszeit. Weihnachten ist eine geistliche Ausrichtung. Amen.